Nun sind es nicht nur die Müllberge, die den kritischen Verbraucher über Verpackungen nachdenken lassen, sondern auch deren Inhaltsstoffe. Denn ihr Kontakt mit den Lebensmitteln ist oftmals nicht unproblematisch. Wir fuhren deshalb nach Markt Hohenwart im Spargelland zwischen Schrobenhausen und Pörnbach zur Firma JG Service AG. So, jetzt schauen wir mal bei einem Hersteller von Lebensmittelverpackungen, was der eigentlich tut und was er verarbeitet. Ich sitze jetzt bei Herrn Janocha, der ist Geschäftsführer einer Firma, die solche Dinge herstellt, verarbeitet, hauptsächlich verschiedene Folien aufeinander kaschiert, die dann zur Verpackung verwendet werden. Herr Janocha, was für Verpackungen machen Sie eigentlich?
Wir machen hauptsächlich Verbundfolien. Das sind meistens Folien dann, die 2-, 3-, 4-lagig aufgebaut sind. Zum Beispiel so eine Polyesterfolie, die dann gegen Aluminium kaschiert wird. Und die andere Aluminiumseite dann wieder gegen ein Ziegelmedium, meistens Polyethylen.
Und wer sind Ihre Kunden? Was verpacken die da drin?
Also wir liefern ca. 60% unserer Produkte in den Bereich Pharmazie und Kosmetik. Und dann ein Drittel ungefähr für Lebensmittel. Und der Rest geht dann für technische Anwendungen, so Kondensatorfolien und sonstige Sachen.
Gibt es denn da, ich sage jetzt mal das provozierende Wort, bedenkliche Materialien, die vielleicht in den letzten Jahren ausgetauscht wurden gegen was anderes? Hat man da heute bessere Einsicht in Vorgänge, die sich abspielen zwischen der Verpackung und dem Lebensmittel?
Ja, durch diese EU-Richtlinie 10/2011, die da entsprechend rausgekommen ist, im Allgemeinen als Kunststoffrichtlinie bezeichnet wird, das hat natürlich schon sehr, sehr viel gebracht, weil halt wirklich jetzt nach Stoffen gesucht wird, die irgendwelche gesundheitlichen Probleme bei Menschen darstellen könnten, in der Theorie auf jeden Fall. Ja.
Was waren das hauptsächlich für Sachen, die da im Verdacht standen?
Ja gut, größtenteils sind es einfach gesagt verschiedene Weichmacher, die in den Folien drin waren.
Das betraf, die Weichmachergeschichte betraf hauptsächlich das PVC, das eigentlich im Lebensmittelbereich nur selten eingesetzt wird.
In Deutschland im Lebensmittelbereich nahezu gar nicht mehr richtig, ja, aber es betrifft jetzt nicht nur PVC, das betrifft auch alle anderen Kunststoffe, wo die Weichmacher entsprechend oder die kritischen Weichmacher wie BPA und so weiter entsprechend vorhanden waren.
Gibt es denn, ich frage jetzt auch mal wieder provokativ, gibt es denn Fälle im Lebensmittelbereich, wo Sie sagen, die Art von Verpackung, die wir den Leuten verkaufen, wäre eigentlich gar nicht nötig?
Ja, sowas gibt es mit Sicherheit. Es wird oftmals marketingtechnisch irgendwas gemacht, weil es halt irgendwo so aussehen muss. Oder gewisse Steifigkeiten, die ich brauche, damit eine Standfestigkeit da ist, damit die Optik schöner aussieht. Also sowas gibt es mit Sicherheit auch, was es nicht unbedingt für die Lebensmittelverträglichkeit genutzt werden muss, ja.
Etwas problematisch sind ja auch die Klebstoffe, die verwendet werden, um die verschiedenen Folien aufeinander zu kaschieren, auch um Etiketten aufzukleben oder sowas. Und da wird ja immer wieder mal vermutet, dass der Kleber sehr lange ausdampft und dann in die Lebensmittel übergeht, also die Lösemittel, die da drin sind.
Gut, wir verarbeiten ja beide Möglichkeiten, lösemittelfreie Kaschierung oder lösemittelhaltige Kaschierung. Bleiben wir jetzt mal bei der lösemittelhaltigen Kaschierung entsprechend. Die Lösemittel werden ja schon im Produktionsprozess soweit ausgedampft. Es wird eine Trockenkaschierung gemacht. Also das Lösemittel wird aufgetragen mit dem Kaschierklebstoff, wird dann abgedampft und anschließend erst kommt die Kaschierung zustande. Und dann gibt es natürlich noch gewisse Restlösemittel, aber die sind so gering, dass es mit dem Lebensmittel mit Sicherheit keine Schwierigkeiten mehr mit sich bringt. Im lösemittelfreien Bereich ist es auch das ganz Gleiche. Man braucht halt gewisse Aussetzezeiten, die einzuhalten sind, je nach Klebstofftyp zwischen ein Tag und einer Woche. Und wenn man das Ganze einhält, kann auch da nichts passieren.
Also es wird praktisch ständig im Produktionsprozess auch kontrolliert.
Muss sein, weil sonst könnte man ja diese Kunststoffrichtlinie, die es da gibt, entsprechend gar nicht einhalten.
Wir haben vorher auch über das Problem gesprochen, was mit dem ganzen Kunststoffzeug passiert, wenn es denn der Verbraucher gekauft hat und sein Lebensmittel zu Hause ausgepackt hat. Das Recycling ist ja ein bisschen problematisch bei Kunststoffen, weil es im Prinzip nur ein Downcycling ist. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe die ganzen Bestrebungen, die es da gibt, mit kompostierbaren Materialien und so weiter, nicht zielführend für die Dauer. Das Sinnvollste, was man derzeit immer noch machen kann, ist ganz einfach einen Primärstoff wie Erdöl zum Beispiel, da einen Kunststoff draus zu machen und anschließend dann den Kunststoff, wenn er dann beim Verbraucher gewesen ist und verunreinigt ist, entsprechend zu verbrennen und da halt nochmal einen Heizwert entsprechend daraus zu generieren.
Also das ist eigentlich die einzig vernünftige Recycling- oder Downcycling-Methode, die es gibt, weil die thermische Verarbeitung, hat man gesehen, das ist nicht stabil genug, also eine Mischung aus verschiedenen Plastikstoffen und sowas, lässt sich nichts Vernünftiges daraus herstellen.
Auf jeden Fall nicht, was dann für den Lebensmittelbereich tätig ist, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Lebensmittel sollen sicher sein, es darf nicht irgendwo was migrieren. Wenn ich irgendwas zusammenbringe, wo ich nicht weiß, mit was es schon alles kontaminiert wird, wie soll ich deine Lebensmittelsicherheit wieder daraus garantieren? Also für mich ist das nicht darstellbar.
Okay, vielen Dank, Herr Janacher. Und dann werfen wir noch einen Blick in die Fertigung.
Gut, das hier ist jetzt so eine Druckanlage. Wir bedrucken hier die unterschiedlichsten Folien. In dem Fall ist es eine ganz dünne sogenannte Polyesterfolie. Die hat 12 μ Stärke, also 12.000 Millimeter ist die stark. Und die wird mit dieser Anlage da jetzt entsprechend bedruckt.
Wozu wird die Folie hauptsächlich verwendet?
Es ist hier jetzt nur eine Trägerfolie, die kommt jetzt dann noch gegen andere, wird noch gegen andere Folien kaschiert, wo dann eine Verbundfolie draus gemacht wird.
Also das Polyester ist vermutlich dann die Innenseite, die aufs Lebensmittel kommt?
Nein, oder? Die äußerste Seite. Das ist die äußerste Seite, ja.
Und auf die andere Seite kommen andere Materialien?
Da kommen andere Materialien, ja. Es heißt ein Aluminium, wenn es um wirklich hochdichte Verpackungen geht, oder andere Kunststoffe, die dann auch siegelfähig sind. Weil da werden ja irgendwelche Beutel draus geschweißt und von daher gesehen müssen sie siegelfähig. Wir haben hier eine Abwicklung, wird die unbedruckte Folie abgewickelt, läuft dann hier oben drüber über Bahnreinigungen, Ionisierstationen, damit keine statische Aufladung da ist, die Corona-Vorbehandlung, Bahnreinigung und so weiter, läuft da in den Druckständer rein. Und da sind jetzt auf dieser Seite 4 Fahrwerke angeordnet, auf der anderen Seite auch 4 Fahrwerke und mit Wendekreuz können wir bis zu 16 Farben bedrucken. Und das geht dann auch ziemlich schnell. Sie sehen, so eine Folienbahn läuft dann da mit 400 Meter in der Minute durch, bei einem Meter Breite. Also da kommen pro Stunde viele Millionen Packungen raus.
Bei der Farbe, mit der das bedruckt wird, Sie sagen mir, dass das mit Lösemitteln natürlich gelöst ist. Das ist ja so ein bisschen ein Angriffspunkt bei Lebensmittelverpackung, dass man sagt, die Lösemittel von Farben, von Klebern und sowas, die dünsten lange noch aus und die könnten aufs Lebensmittel übergehen.
Nein, das ist nicht mehr so. Das ist früher mal so gewesen. Heutzutage hat man Regelungen in der Anlage drin. Also wenn zu viel Restlösemittel in der Verpackung wäre, würde die Maschine automatisch stehen bleiben. Und auch von den ganzen Lösemitteln, die in der Umluft entsprechend drin ist, die wird auch entsprechend hier in diese Nachverbrennungsanlage reingegeben. Da werden die Lösemittel gereinigt und es kommt also reines CO2 wieder raus.
Hat man vielleicht auch im Laufe der Zeit andere Lösemittel gefunden?
Ja gut, wir arbeiten hier, was jetzt im Druckbereich ist, mit reinem Ethanol, also normaler Alkohol, ist eigentlich das Unkritischste, was man überhaupt machen kann. Hier jetzt die Abwicklung. Da wird jetzt so eine dünne Polyesterfolie, was man vorher gerade im Druckbereich gesehen hat, ist die erste Komponente. Dann gehen wir mal vor. Hier kommt jetzt die zweite Komponente rein, in dem Fall ein Aluminium. Das Aluminium wird vorne im Auftragswerk mittels Kaschierkleber benetzt. Und wir sprechen hier auch von 1000stel Millimeter Kaschierkleber, der aufgetragen wird. Also eigentlich nichts, wenn man menschliches Haar anguckt, das hat 80.000stel Millimeter, 80 mal so dick wie der Kaschierkleber, den wir hier auftragen.
Was hat die normale Haushaltsalufolie?
Die hat 30 μ. Aber wir setzen hier Aluminiumfolien ein von 6 μ bis 12 μ so ungefähr.
Es gibt ja auch die noch dünnere Form der Bedampfung dann, ne?
Das sind dann aluminiumbedampfte Folien, richtig. Da sind dann ca. 80 Angström, also habe ich noch nicht 10er Potenz weniger entsprechend drauf. Wird dann viel eingesetzt für irgendwelche Dressings und so sagen, wo ich als Aluminium als Superbarriere nicht benötige.
Steht nicht Aluminium auch ein bisschen im Geruch der Gesundheitsgefährdung? Ich denke jetzt an Alzheimer, da steht ja irgendwie im Raum, dass Alzheimer durch Alu eventuell ausgelöst werden kann. Und man sagt auch, dass säurehaltige Lebensmittel Alu auslösen können.
Also das mit Alzheimer kann man schon mal, ist überhaupt nichts Wahres dran, weil wir sprechen da von Aluminiumoxid, was irgendwo was passieren kann. Das Aluminium wird ja nie direkt, kommt ja nie direkt in Verbindung mit dem Lebensmittel, sondern ist immer noch eine andere Schicht dazwischen. Bei sauren Lebensmitteln gebe ich Ihnen komplett recht, wenn ich ein reines Aluminium habe, was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, was viele Hausfrauen halt irgendwo, dass sie irgendwas Saures einpacken in eine Haushaltsfolie, das darf natürlich nicht sein, weil da gibt es ein Loch, fraß, das Aluminium wird komplett aufgelöst. Aber in den Verbundfolien ist es ja immer noch eingebettet, also da besteht überhaupt kein Risiko.
Es ist sozusagen zwischen zwei anderen Folien zwischendrin, kommt nicht in Kontakt mit dem Lebensmittel und ist nur zum Licht- oder Feuchtigkeitsschutz.
Ja, richtig, ja.
Weichmacher sind also so gut wie verschwunden. Achten sollten Sie aber auf Lebensmittel, die bereits im Ausland verpackt wurden, und lieber zu einheimischen Alternativen greifen. Und denken Sie zu Hause daran, dass die nackte Alufolie gefährlich sein kann, wenn sie direkt mit saurem oder fettem in Kontakt kommt. Ohnehin ist Frischhaltefolie die ökologisch weit bessere Alternative. Zur Feier des Tages gibt es jetzt einen Song, den der Ismaninger Hans Bramberger vor 25 Jahren geschrieben und uns netterweise für diese Sendung zur Verfügung gestellt hat. Er erzählt von der mühsamen Handarbeit mit dem Ismaninger Kraut.
Ich warte auf den Bus. Ich hab einen neuen Job, mit dem langen Schlafen ist jetzt Schluss. Meine Mama hat gemeint, du gibst noch nichts zum Song. Verdienst der Haufen Geld und traust dich nicht zum Lohn. Ich bin ein Krautkopf, ein Strunk aus Bohrer. Ich bin ein Krautkopf, ein Strunk aus Bohrer. Ich bin ein Krautkopf, ein Krautkopf, Strunk aus Bohrer. Noch ziemlich kurze Zeit, ich konnte selber nicht verstehen. Sagen wir, es sind keine Krautköpfe mehr, sondern außerirdische. Hunderte von denen Hundbohres, Hirn aus dem Schädel. Wenn ich der Bauern sieg, der holt mich für ein Blädel. Ich bin Krautkopf, ein Strunk aus Bohrer. Ich bin ein Krautkopf, ein Strunk aus Bohrer. Ich bin ein Krautkopf, ein Krautkopf, Strunk aus Bohrer. Kopfinvasion, da horn Ding immer noch. Hey, bist du denn ein Verrückter? Du geh doch lieber gleich mit dem Glasl Drucker. Ich bin Krautkopf, Strunk aus Bohrer. Bin ein Krautkopf, Strunk aus Bohrer. Bin ein Krautkopf, ein Krautkopf, Strunk aus Bohrer. Kopfstrunk aus Bohrer.
Zu Zur Feier des Tages, sagte ich. Ja, denn das Ismaninger Kraut ist nicht nur seit Jahresbeginn in die internationale Arche des Geschmacks von Slow Food aufgenommen, sondern jetzt endlich auch in München erhältlich. Das Saisongemüse, es wird von Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten geerntet, gibt es bei guten Gemüsehändlern, zum Beispiel beim Tretter auf dem Viktualienmarkt und beim Heidhauser Fresh House in der Pariser Straße. Vielleicht auch bald schon bei Käfer und in den Regionalecken guter Supermärkte. Wir sind im Gespräch, auch mit Gastronomen. Schon jetzt genießen sie echtes Ismaninger Kraut beim Pschorr am Viktualienmarkt und bald beim Klingelwirt in der Balan und bei der Goldmarie in der Schmellerstraße. Auch das Schneider Bräuhaus und die neue Pfistermühle planen eine Aufnahme in die Karte. Die Genussgemeinschaft Städter und Bauern, Sie finden sie unter www.genussgemeinschaft.de, bietet eine Einkaufsgemeinschaft an, mit der Sie das Kraut bestellen und zu einem festen Termin in München abholen können. Es kommt dann direkt vom Hof. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie doch wieder rein am Donnerstag, 1. Februar um 20 Uhr bei Radio Slow Food München, hier auf Radio LoRa 92.4. Dann geht es um das Winterthema Tee. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Rudolf Böhler, auch verantwortlich für diese Sendung, mit Beiträgen von Mirjam Mögele und Rudolf Böhler.